Na, haben Sie gut geschlafen? Vielleicht einen schönen Traum gehabt? Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr an Ihren Traum, aber hoffentlich an den ersten Teil der Traumfolge mit Dr. Schwerthöfer. Da haben wir unter anderem gelernt, dass wir jede Nacht träumen und unsere Träume sogar beeinflussen können. Und genau hier steigen wir heute wieder ein.
Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen und erholt aufwachen.
Das heißt, wir können unsere Träume im Umkehrschluss schon ein wenig beeinflussen.
Wir können sie beeinflussen. Wir können sie im Wachzustand beeinflussen. Und dann gibt es ja auch das sogenannte luzide Träumen oder klare Träumen, wo man dann nicht im Wachzustand, sondern vielleicht auch während des Schlafs, während des Traums versucht, Einfluss zu nehmen.
Luzides Träumen, das habe ich jetzt schon öfter gehört und vor allem bei Social Media kommt mir das immer wieder unter. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären. Das ist für mich gerade so überall.
Also luzides Träumen bezeichnet erstmal die Fähigkeit, dass sich jemand, der träumt, während des Träumens des Traumes bewusst wird.
Und dass er während er träumt, merkt er träumt?
Genau, dass man während man träumt, merkt, dass man träumt. Das ist häufig verbunden damit, dass man dann auch auf Fähigkeiten, die man im Wachzustand hat, zurückgreift intellektuell, dass man vielleicht sogar eingreift in den Traum. Kennen Sie das?
Nee.
Nee?
Ist das vorteilhaft, wenn man das kann?
Also es kann vorteilhaft sein, ja. Die wenigsten Träume sind so, aber ein Viertel der Menschen sagen, sie haben das schon mal erlebt. Also, dass man sich dessen bewusst wird und dann was tut, ist nicht so ganz selten.
Okay, nee, kenne ich nicht.
Das war ja auch die Frage, ob man unangenehme Träume abmildern kann. Das kann man zum Beispiel, weil sie fragen, kann das was nutzen? Das kann man dafür natürlich nutzen, ja. Muss man sich nicht tagsüber überlegen, wie man das umschreibt, dann geht man einfach hin und ändert den Traum, wenn man dort ist, sozusagen.
Verrückt.
Ja, und es gibt auch noch andere Ideen, wie man das nutzen kann, wo man sich aber nicht so sicher ist, was man davon halten soll. Sie haben gesagt, Social Media, ja, das begegnet mir sowohl in der Arbeit, in der Schlafmedizin, als auch außerhalb häufiger. Warum das so ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Besonders jüngere Leute scheinen davon fasziniert zu sein. Da kann man sich ja kann man spekulieren. Das ist natürlich was Faszinierendes, in die Traumwelt hineinzukommen. Manchmal hat man so das Gefühl, es gibt ja auch diese Selbstoptimierung, dass vieles getrackt und Biohacking gemacht wird, ob das vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. Dann denkt man sich, der Schlaf ist doch eigentlich zum Beruhigen da, da muss man nicht auch noch irgendwas lernen. Weil es gibt so Ideen, dass man tatsächlich während des Traumschlafs noch Fähigkeiten weiter übt und lernt. Klingt anstrengend für mich, ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber das war Ihre Frage, kann man sich das zunutze machen?
Ja, absolut spannend auf jeden Fall. Aber gerade zu dem Thema Selbstoptimierung kann ich mir gut vorstellen. Sie haben vorhin gesagt, ganz kurz angedeutet, also es gibt da jetzt beim Träumen keine Unterschiede bei Männern und Frauen. Gibt es dann Unterschiede zu Kindern, zu Jugendlichen? Das Alter, gibt es da Unterschiede?
Also es gibt schon ein bisschen Unterschiede bei Männern und Frauen. Es haben sich ja wirklich auch Forscher die Mühe gemacht, das rauszufinden, wenn es um die Trauminhalte geht, aber um die Häufigkeit des Träumens.
Okay.
Hätte ich gedacht, gibt es jetzt keine Unterschiede. Von den Inhalten her sind die bisschen unterschiedlich, dass zum Beispiel ja Männer träumen häufiger von Männern als von Frauen und Frauen träumen gleich oft von Männern und von Frauen zum Beispiel.
Ach, interessant.
Fragen Sie mich nicht, warum.
Und weiß man, ob Tiere träumen? Weil man beobachtet ja schon manchmal, glaube ich, seine Haustiere und hat das Gefühl, die träumen jetzt irgendwas.
Also jeder, Sie scheinen ein Haustier zu haben, jeder Haustier...
Nee, aber ich habe so Freunde, ich habe das schon öfter mal beobachtet.
Also jeder würde sagen, na klar träumt. Mein Hund zum Beispiel, also früher, dann hat immer gesehen, wie sie zuckt und dann die Augen bewegen sich hin und her und dann weiß man, ah, jetzt ist Traumschlaf und dann war Bewegung und da passierte irgendwas. Ist natürlich sehr schwer rauszufinden. Überhaupt die ganze Schlaf- und Traumforschung ist überhaupt schwierig, weil man ja das Objekt der Forschung, den Traum über den Träumer rausfindet. Und beim dem Tier wird es natürlich noch mal schwieriger. Aber man weiß, was weiß man? Man weiß, dass Säugetiere REM-Schlaf haben. Man weiß, dass bei eigentlich allen Säugetieren, einige Vögel haben auch REM-Schlaf. Man weiß, dass sie verschiedene Anteile an REM-Schlaf haben. Bei Menschen ist es ja ein Viertel des gesamten Schlafs. Also es gibt Tiere wie das Schnabeltier, das hat deutlich mehr Anteil an REM-Schlaf und dann andere Tiere wie Giraffen oder Delfine, die haben kaum REM-Schlaf. Man denkt aber, dass wenn man auch die Reaktionen der Tiere, wie wir eingangs gesagt hatten, mit dem Zucken und Jaulen manchmal, dass Tiere schon träumen. Warum sollten sie es nicht?
Absolut. Wir müssen ja natürlich, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, nochmal über Sigmund Freud sprechen. Ich habe das Buch natürlich auch zu Hause, die Traumdeutung. Ich habe mich früher sehr dafür interessiert, weil ich mir gedacht habe, ach, da kann ich bestimmt irgendwas rauserkennen aus meinen Träumen und so. Er sagt ja zum Beispiel, Träume sind verhüllte Erfüllungen von verdrängten Wünschen. Wie wird diese Aussage heute wahrgenommen von Psychoanalytikern?
Ja, also zunächst einmal, was Sie gesagt haben, ich habe das Buch zu Hause. Ich finde, man kann diese Freud-Bücher lesen, ohne so und so viel, also diese und diese Ausbildung gemacht haben. Also er schreibt ja so das sehr anschaulich und guter Stil und man versteht das alles. Also das ist schon mal sehr gut, dass es eine breite Masse erreichen kann, wenn man das liest und sie fragen, wie das heutzutage gesehen wird.
Ja, wurde inzwischen wissenschaftlich viel widerlegt, was er gesagt hat, seine Aussagen, oder hatte er mit vielem Recht?
Also diese wichtigen Grundannahmen von Freud über das Träumen sind weiterhin anerkannt und sind ja schon teilweise fast auch außerhalb der psychotherapeutischen Fachwelt angesehen. Das ist zum Beispiel der individuelle Bezug des Traums zu seinem Träumer und auch, dass Träume Hinweise auf unbewusste Wünsche oder Sorgen und Ängste enthalten. Also das ist ja einfach akzeptiert, wenn man denkt, früher gab es Ideen, das sind Prophezeiungen und Kontakte zum Göttlichen und es gibt so allgemeingültige Aussagen, die für ganz viele Menschen gelten. Nein, Freud war sicher nicht der Erste, aber er hat das eben auch so gut in der Traumdeutung formuliert und mit vielen anderen Ideen zusammengebracht, dass das Individuum, dass der Bezug zum Individuum ganz, ganz stark ist und dass da eben vieles enthalten ist, was uns nicht bewusst ist. Also der Traum ist der Königsweg zum Unbewussten, sagt der Freud. Und dann hat er aber sich auch sehr damit beschäftigt, wie man sich das zunutze machen kann, unbewusste Ängste oder eben Wünsche. Das meinten Sie ja, es ist die Wunscherfüllung, wie man da eben rankommt und wie man sich das in der Arbeit zunutze machen kann. Und deshalb schlug er vor, dass man die Träume eben analysiert. Und das ist auf eine bestimmte Art und Weise. Er war ja so viel Wissenschaftler, war ja Neurologe und auch lange an der Universität gewesen, dass er natürlich sehr systematisch vorging und Modelle entwarf, verschiedene Modelle. Ich glaube auch, man kennt auch sicher das Ich und Über-Ich und das Es-Modell. Und das halt zu einer Zeit 1900, zu einer Zeit vor neurobiologischer Forschung und Bildgebung, was man mit Scannern zum Beispiel alles über das Gehirn rausfinden kann. Also ich würde so sagen, einzelne Teile, besonders diese Idee, dass er sehr viel auf sexuelle Wünsche zurückgeführt hat. Die wurden schon zu seinen Lebzeiten kritisiert, dass es zu einfach ist. Er hat das ja dann auch später etwas abgeschwächt. Das würde man heute sicher nicht mehr so im Vordergrund sehen, dass wirklich hinter jedem Traum so etwas steckt. Aber die Grundannahmen nochmal, die sind nach wie vor allgemein akzeptiert, ganz sicher.
Gibt es denn eine pauschale Aussage, wovon Menschen generell so am meisten Träume? Sind es eher Wünsche und Sehnsüchte oder sind es doch vielleicht eher, das hatten wir am Anfang ja schon mal erwähnt, eher Ängste und eher negativ behaftete Dinge? In der Schule Versagen, im Job Versagen, Krankheiten?
Ja, ja.
Gibt es da Aufzeichnungen oder Studien?
Die gibt es. Also man hat erstmal geschaut, also es gab zum Beispiel in den 60er Jahren von Calvin Hall gab es eine ganz, ganz große Studie, hat über 5000 Traumprotokolle von 200 Studenten ausgewertet, also eine Menge Träume. Und auch was in der Folge an ähnlichen Studien durchgeführt wurde, hat viel bestätigt, was er herausgefunden hat. Also er war ein sehr akribischer Wissenschaftler und man nennt ihn, glaube ich, den Empiristen der Traumforschung. Und der hat herausgefunden, dass die Figuren, die bei den Träumen auftauchen, etwas häufiger Fremde sind als Bekannte, so etwas über 40% Fremde, unter 40% Bekannte, deutlich seltener Familienangehörige, 20%. Ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber 1% nur Prominente. Ich finde das schon ganz interessant. Es passt dazu, dass man ja doch selten meistens über das Individuelle träumt und die eigene Lebenswelt und nicht über politische Ereignisse oder ähnliches. Wenn es darum geht, was in den Träumen passiert, dann ist fast immer in den Träumen Bewegung. Sehr oft geht es um Gehen oder um Rennen. Auch Träumen, Schweben, Fallen kommen deutlich seltener vor.
Fliegen
häufig bei Ihnen?
Früher. Ich habe da aber tatsächlich eine Zeit lang Flugangst gehabt und ich habe tatsächlich auch immer geträumt, dass ich abstürze. Also ich hatte immer diesen Fall. Also das ist zum Glück lange vorbei.
Gut.
Was auch immer da los war.
Ja, also Träume vom Fliegen sind etwas seltener. aber man erinnert sich dran. Mhm. Ich glaube, weil es einfach doch so spektakulär und eindrucksvoll ist. Ja. Also in dieser großen Auswertung mit den Studenten gab es dann noch 10%, wo gesessen wurde, seltener gedacht oder gestritten. Das sind so die Trauminhalte. Mhm. Sie fragten jetzt auch nochmal mit der, ja, mit Inhalte, dann auch ein bisschen negativere Inhalte. Das ist ja doch meistens so, dass doch Ängste und negative, feindselige Gefühle doch sehr häufig in Träumen sind. Also über alle Kulturen hinweg. Es gibt mehr Träume mit Aggression als mit Freundlichkeit. Es gibt mehr Pech als Glück. Und als Träumender ist man eher Opfer als Aggressor. Trotzdem, am nächsten Tag sagen die meisten der Menschen, dass das Traum angenehm, hilfreich war. Das ist so ein interessanter Widerspruch, dass es eine gefühlsmäßige, eine affektive Reinigung mit sich bringt, wie immer man das nennen will. Also Inhalt ist nicht gleich Wirkung sozusagen.
Das verstehe ich. Was passiert denn im Körper, wenn man träumt? Weil natürlich bei diesen ganzen Albträumen oder so oft natürlich Herzrasen und Puls und man wacht schweißgebadet auf. Wie kann man sich das erklären, dass es dann doch reinigend ist, wenn man ja eigentlich körperlich auch etwas angegriffen aufwacht, nenne ich es jetzt mal.
Träumen ist anstrengend. Man träumt ja in den REM-Phasen und der ganze Organismus ist in einem ganz anderen Zustand, der eigentlich eher dem Wachzustand ähnelt, wenn man träumt. Das Gehirn ist hochaktiv in Regionen, die mit Gefühlsverarbeitung zu tun haben, zum Beispiel. Der Blutdruck ist viel höher, der Puls ist schneller, man atmet schneller beim Träumen. Das führt auch dazu, dass manche Wissenschaftler sagen, dass der Traumschlaf also evolutionär gar nicht so besonders hilfreich ist. Man ist schwer zu erwecken, während man träumt. Das ist ein relativ tiefer Schlaf. Die Körperwärme zum Beispiel variiert ziemlich, was gar nicht so gut ist, wenn man im Freien schläft und es mal sehr heiß und mehr kalt ist. Und auch diese vegetative Erregung, also der Teil des Nervensystems, den wir nicht steuern können, ist auch sehr aufregend. Also das passt natürlich auch zu intensiven Träumen. Also das ist im Körper los. Es ist ein ganz anderer Zustand. Die Hirnaktivität gleicht auch eher ähnelt dem Wachzustand. Und natürlich die Neurotransmitter, die Hormone haben auch eine ganz andere Konstellation, als sie sonst haben. Das sind sozusagen die neurobiologischen oder auch die biologischen Voraussetzungen, während man träumt. Mhm.
Und Sie hatten vorhin erwähnt, Sie haben dann die Katze eingebaut. Das kennt man ja auch, dass plötzlich irgendwie Geräusche, also echte Geräusche, eine dann aus dem Traum holen oder in den Traum eingebaut werden. Mhm. Wie kann man sich das erklären, dass man während man träumt, aber Dinge, also reale Dinge von außen mit einbaut?
Also ganz grundsätzlich und anerkannt ist, man nennt es die Kontinuitätshypothese. Das bedeutet, dass das äußere Leben, also wen man trifft, was man arbeitet, womit man sich beschäftigt, dass das alles Eingang in den Traum findet. Ja. Mhm. Bei dem ja ein bisschen untypischen Traum, den ich am Anfang von mir selbst erzählt hatte, hat die Katze ja gar nicht in den Traum geschafft. Aber das waren äußere Reize, die dann ihren Weg in den Traum gefunden haben. Also das kann man sich ja so ganz gut, ja.
Und wann träumen wir? Meistens nachts. Aber es gibt ja auch, das kennt man, glaube ich, vom Urlaub, wenn man plötzlich am Strand liegt und so wegdöst. Mhm. Träumt man auch manchmal, aber ich finde, die Träume sind ganz anders als die in der Nacht.
Man hat verschiedene Schlafphasen über die Nacht und man hat mehr Tiefschlaf in der ersten Nachthälfte und mehr REM-Schlaf, indem man träumt, in der zweiten. Das gibt eine zyklische Abfolge. Man fällt zum Beispiel in Tiefschlaf am Anfang, der ja sehr erholsam ist, gefolgt von einer Phase des REM-Schlafs, die recht kurz ist, in der ersten Nachthälfte. Dann gibt es einen neuen Zyklus wieder. Leichterer Schlaf, Tiefschlaf und so weiter. 5 von diesen Zyklen und das meiste des REM-Schlafs, in dem man träumt, hat man eben gegen morgen zu. Und wenn man dann ja das Glück sozusagen hat, aus dem Traum zu erwachen, ist er auch noch sehr präsent. Und dann merkt man sich in sich auch. Eigentlich fällt man aber, wenn Sie es genau wissen wollen, eigentlich erst nach einer Stunde in diesen REM-Schlaf. Das heißt, diese szenischen Träume, also wenn Sie am Strand liegen und jetzt einen bildhaften, filmartigen Traum haben, dann müssen Sie schon mindestens eine Stunde geschlafen haben, weil vorher kommen diese anderen Träume, die ja anders sind, in den Tiefschlafphasen zum Beispiel, die eher so Gedanken ähneln oder Gefühlen oder und dann auch dieser Wechsel, das Gefühl, dass man zwischen Wach- und Schlafzustand wechselt, dass man noch einen Gedanken mit hinübernimmt, das ist eher typisch für diese anderen Phasen. Also das hat man vermutlich am Strand häufiger.
Unser Podcast heißt ja Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Mhm. Und das Träumen gehört auf jeden Fall zum Schlaf dazu. vielleicht können wir abschließend festhalten, also auch wenn wir eine Zeit lang Albträume haben oder eher negativ behaftete Träume, brauchen wir uns nicht unbedingt Sorgen machen, dass es unseren Schlaf stört. Habe ich das richtig verstanden? Weil ja letztendlich rausgefunden wurde, dass es trotzdem gut ist, dass wir geträumt haben für den Körper.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Da würde mich auf jeden Fall zum Abschluss noch interessieren, gibt es Möglichkeiten, dass wir uns in Zukunft besser an unsere Träume erinnern, wenn wir das möchten?
Also es hilft sehr, sie aufzuschreiben, sogenanntes Traumtagebuch. Wenn man generell Träume untersucht, hat man einige Methoden. Man kann es im Interview machen, man kann es im Schlaflabor machen, was aber natürlich eine sehr künstliche Schlafumgebung ist. Übrigens träumen dann Menschen auch manchmal von Kabeln, wenn man sie dann aufweckt im Schlaflabor. Aber was sich wirklich bewährt hat, ist das Schlaftagebuch. Manche Menschen machen das ja sehr akribisch, dass sie wirklich nachts dann das neben ihrem auf dem Nachtkästchen haben und dann aufschreiben. Natürlich schläft man dann eher schlechter wieder ein, manche am nächsten Tag. Und wenn man das macht, beginnt man sich mehr damit zu beschäftigen, zu fokussieren. Und dann kommt auch mehr von der Traumerinnerung und man hält mehr davon fest. Es ist eine Trainingssache auch ein bisschen. Und man kann die Traumerinnerung deutlich damit steigern, wenn man das möchte.
Aber man kann nicht sagen, dass Menschen, die weniger träumen, tiefer und fester schlafen?
Die Anteile der Tiefschlafteile und der Traumschlafteile sind relativ gleich bei allen Menschen. Sind interindividuell nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also das kann man nicht sagen. Und das Traumschlafstadium selber ist ja auch ein relativ tiefes, ist auch relativ tief. Man ist da gar nicht so leicht erweckbar.
Was halten Sie von diesen Fitnessuhren? Habe ich auch so eine, die da meine Schlafphasen aufzeichnet. Ist das realistisch? Ich frage mich immer, wie meine Uhr das erkennen kann. Ist dann, glaube ich, die Atemfrequenz, oder? Oder der Puls in Kombi?
Ja, genau in Kombination und auch mit Bewegungstracking, wenn das geht. Die Geräte sind sicher besser geworden inzwischen. Mhm. Man fragt sich manchmal, warum man das wissen möchte. Aber ich glaube, dass die Geräte ganz gut aufzeichnen. Also wenn jemand bei uns ins Schlaflabor geht, dann ist es ja, hat es ja meistens einen Grund, dass man eine körperliche Ursache für schlechten Schlaf zum Beispiel wissen möchte. Ob man jetzt so und so viel Prozent in dem und dem Schlafstadium. Aber ich glaube, dass die Geräte inzwischen gut funktionieren, aber der Goldstandard, wenn man es ganz genau wissen will, ist immer noch eine Verkabelung im Schlaflabor.
Und da denke ich mir, also ich wieder mit meinem Kopf würde da dann gar nicht schlafen vor lauter Aufregung.
Das denke ich mir auch, aber die meisten, also alle haben da geschlafen, seit ich das überblicke. Irgendwie wird dann doch immer geschlafen.
Dann komme ich irgendwann mal.
Ja. Gut. Aber es ist natürlich künstlich und man macht es wirklich nur, wenn man was Gesundheitliches untersuchen möchte.
Okay. Herr Dr. Dirk Schwerthöfer, vielen Dank. Das war sehr interessant. Vielleicht haben Sie noch zum Abschluss einen Tipp für uns, dass wir in Zukunft ein bisschen entspannter oder, wie sagt man, nachsichtiger mit uns umgehen, was unsere Träumen angeht, weil viele machen sich ja doch den Kopf. Vielleicht gibt es da noch was, wo Sie sagen, alles nicht überbewerten oder so.
Ja, also nehmen Sie mir die Worte aus dem Mund. Also vielen Dank. Ich fand es auch, danke für die Einladung, sehr angenehm. Und es ist generell alles, was mit dem Thema Schlaf zu tun hat, besonders weil im Alltag vieles stressiger ist und weil viele Menschen versuchen, noch mehr rauszuholen aus allem, sich zu optimieren. Also auch wenn das wie ein Allgemeinplatz klingt, die entspannte Haltung zum Schlaf ist gar nicht so leicht wiederzugewinnen, wenn man sie verloren hat. Oder man sollte sie anvisieren, dass man sie behält. Und wer sich für die Träume interessiert, die haben schon eine, jetzt sage ich mal ein bisschen pathetisch, eine reinigende und heilende Wirkung, auch auf jeden Fall. Ich denke immer, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, dass sie die vielleicht auch entfalten, ohne dass man sich jeden einzelnen Traum merkt, dass man auch einfach froh dafür sein kann, dass man träumt. Aber wen es interessiert, man kann durch so etwas wie ein Schlaftagebuch die Traumerinnerung doch nochmal sehr steigern.
Okay, dann vielen Dank für das sehr interessante Interview.
Gerne.
Hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ich heute Nacht träume.
Ja.
Und passende Links zu wichtigen Informationen rund um das Thema Träumen finden Sie natürlich wie gewohnt in unseren Shownotes. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und süße Träume. Vielen Dank.
Danke auch.
Besser schlafen. Das war der Podcast Expertentalk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.